Und dann sind wir an einer fürchterlich kalten Februarnacht, sind wir zu Hohen Acht in die Eifel gefahren. Und dann habe ich geguckt, so, wo ist jetzt hier was? Ne? Und jetzt suchen wir erstmal den Saturn. Dann haben wir den tatsächlich gefunden. Bei minus 10 Grad standen wir wie die Polarforscher eingepackt in dicken Sachen und haben wirklich den Saturn gesehen. Der sah aus, als hätte denn da irgendjemand aufgehangen. Also es war wunderschön. Der stand auch mit den Ringen so, dass man die Ringe sehr gut sehen konnte. Das ist ja immer jeweils unterschiedlich. Und das war so ein tolles Erlebnis. Und dann, wir waren beide hin und weg.
Essen im Ohr. Menschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essen im Ohr. Das ist der Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus Essen. Ich bin Anne Schweizer und ich darf verraten, ich freue mich schon sehr auf unseren heutigen Gast. Beworben hat sich die Frau, die wir heute näher kennenlernen, nämlich eigentlich für unsere Jubiläumsfolge 5 Jahre Essen im Ohr. Die haben wir im April veröffentlicht. Aber ich sag euch direkt eins, die Frau hat so viel Spannendes zu erzählen. Ich wusste sofort, dafür brauchen wir eine komplette Folge. Und ich lese euch mal kurz vor, was sie uns geschrieben hat, weil dann wisst ihr auch sofort, was ich meine. Ich bin seit 18 Jahren Mitglied der Walter-Hohmann-Sternwarte und würde gerne über dieses Hobby, damals noch als einzige Frau im Verein, sprechen. Außerdem möchte ich mehr Frauen für das Thema Astronomie interessieren und über meine Anfänge mit dem Teleskop und Astronomiereisen bis nach Florida erzählen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall auch alles gerne hören. Schön, dass Sie da sind, Martina Mouzon.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank.
Wir freuen uns sehr. Bevor es losgeht, gibt's noch einen kleinen Werbeblock in eigener Sache. Essen im Ohr gibt's jeden Dienstag mit einer frischen Folge mit spannenden Persönlichkeiten, Sportlern, Ärzten, Promis. Wir hatten gerade zum Beispiel den Sky-Sportreporter Marlon Irlbacher zu Gast, den Direktor der Klinik für Neurologie im Uniklinikum, Professor Dr. Christoph Kleinschnitz und auch den Künstler Deklat. Findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt dreht sich wieder alles darum, wo es sein sollte, nämlich um meinen heutigen Gast, Martina Mouzon. Meine ersten Fragen, wie sind Sie auf Essen im Ohr aufmerksam geworden und die Aktion und was hat Sie dann dazu bewogen, sich bei uns zu melden?
Ja, da ich ja eifrige Radio-Essen-Hörerin bin, habe ich das in einer Sendung mal gehört und habe ich mir gedacht, ach, das kann ich eigentlich mal machen, da bewerbe ich mich. Ja, und so bin ich dann dahin gekommen.
Ich finde es einfach richtig klasse, einfach weil es auch so ein spannendes Thema ist, womit sich einfach vielleicht auch gar nicht so jeder auskennt. Wir wollen ganz viel darüber erfahren, aber auch über Sie, Frau Mouzon, über Astronomie, wie Sie zur leidenschaftlichen Sternbeobachterin geworden sind und warum Sie sich dafür einsetzen, dass es nachts wieder dunkler wird um uns herum. Sprechen wir nachher auch drüber. Vorher gibt's den akustischen Steckbrief. Wenn Sie Essen im Ohr kennen, dann kennen Sie ja den auch schon. Sie dürfen gerne ergänzen, ich gebe Ihnen die Stichworte. Vollständiger Name.
Martina Mouzon.
Wann und wo geboren?
18.06.65 in Essen.
Und wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
Essen-Borbeck.
Sie sagen das mit so einem Unterton.
Nee. Nein, Borbeck ist schon cool.
Okay. Und die nächste Frage soll nicht despektierlich sein, ist tatsächlich nur zur Einordnung, weil wir die allen stellen. Anzahl der Ehen und der Kinder.
Ehe 1 immer noch, sehr glücklich. Kinder 0.
Haustiere.
Außer ein paar Molche im Garten, keine.
Molche im Garten sind auch super. Sind die dieses Jahr aktiv?
Sehr aktiv, ja.
Wie viele haben Sie?
Ich habe sie noch nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, wir haben 2 Teiche. In jedem Teich sind bestimmt, ja, im Großen 10, im Kleinen vielleicht 5.
Klasse, die fühlen sich ja richtig wohl an den Stellen, wo man so ein bisschen ruhiges Gewässer hat.
Ja, absolut. Man muss halt eben gucken, dass man einfach nur ein bisschen Wasser schafft. Also eine kleine, wir haben damals angefangen im Garten mit einem, ich glaube, das waren 200 Liter Bottich und nach 14 Tagen waren schon die ersten Molche da. Also es war schon richtig gut.
Das klingt richtig super. Ich finde die richtig süß. Die lassen sich ja tatsächlich sogar vorsichtig auf die Hand nehmen. Ja, dann kann man sich die mal angucken. Ihr größtes Hobby?
Astronomie.
Das werden wir ja Gott sei Dank gleich noch sehr beleuchten. Ihr Lieblingsbuch, falls Sie eins haben?
Mein Lieblingsbuch, also ich lese sehr gerne Bücher, über Fachbücher über Astronomie, aber wenn ich jetzt so spontan eins sagen müsste, dann ist das tatsächlich Frank Schätzing, Der Schwarm.
Das gehört also zu meinen Lieblingsbüchern. Also was Spannendes.
Ja, das ist so ein Öko-Thriller, ne?
Mhm. Ihr Lieblingsessen?
Sushi.
Das kam schnell. Ja. Ihre größte Stärke?
Kommunikation.
Sehr gut, kann ich jetzt schon bestätigen. Und Ihr größtes Laster?
Ah, mein größtes Laster. Ah, ich trinke abends schon mal ganz gerne mal einen Wein. Jetzt nicht jeden Abend, aber der Wein schmeckt ganz gut.
Ich glaube, es gibt schlimmere große Laster. Auch. Und natürlich noch was ganz Wichtiges, Ihr Lieblingssternbild.
Mein Lieblingssternbild ist tatsächlich der Orion.
Ah, meins auch. Warum? Ja.
Weil man ihn relativ schnell am Himmel findet und weil er einfach wunderschön ist.
Absolut.
Das ist wunderschön. Also
das ist alleine den Gürtel zu sehen und man weiß sofort, wo der Sternenhimmel aussieht, wo man hingucken muss.
Aber ist Ihnen mal aufgefallen, dass wenn Sie die Gürtelsterne sehen, wenn die Sicht gut ist, sehen Sie unter den Gürtelsternen auch noch 3 Sterne.
Mhm.
Das ist aber nur bei sehr klarer Sicht.
Ich wollte gerade sagen, die sieht man meistens nicht, also zumindest nicht im Ruhrgebiet da, wo noch Beleuchtung, Straßenbeleuchtung ist.
Aber man muss eine klare Nacht haben. Also man muss wirklich ein gutes Seeing haben, wie wir Astronomen, Hobbyastronomen oder Amateurastronomen sagen.
Okay.
Dann sieht man das.
Ein gutes Seeing. Was heißt das genau?
Ja, Seeing heißt eben, dass es gibt ja verschiedene Störungen in der Atmosphäre, die das verhindern, dass man gut in die Sterne gucken kann. Dann gibt es so wie so ein Wabern, sag ich mal. Das ist dann halt eben, dass man da eine schlechtere Sicht hat auf die Sterne.
Verstehe, okay. Jetzt sind wir schon mittendrin. Bevor wir da anfangen, lassen Sie uns mal so ganz am Anfang anfangen. So für alle, für die das Thema so ein bisschen Neuland ist. Was macht eigentlich so eine Sternwarte und was ist das Besondere an der Walter-Hohmann-Sternwarte hier in Essen?
Also unsere Sternwarte, die gibt's ja jetzt seit 1969 und wir sind jetzt seit vielen Jahren in Essen-Schür an der Wallnauer Straße und wir haben sehr gute Teleskope und Radioastronomie. Wir haben viele Vorträge. Wir haben mittwochs immer unseren offenen Tag oder offenen Abend. Da treffen wir uns auch immer alle. Und wenn das Wetter halt eben gut ist, geht man nach draußen und guckt sich die Sterne an. Wir haben noch die Sonnenbeobachtung. Die gibt's immer von Juni bis September. Sonntagsnachmittags können alle kommen ohne Anmeldung. Da wird dann halt mit besonderen, speziellen Teleskopen kann man sich die Sonne angucken.
Ich finde das sehr beruhigend, dass es auch was gibt, was man sich am Tag angucken kann. Sonst ist es ja eher eine Tätigkeit für Nachtschwärmer.
Genau, und diese Teleskope sind halt eben besonders mit besonderen Filtern, dass man ungeschützt in die Sonne gucken kann. Das kann man übrigens auch mit Kindern sehr gerne machen. Mhm. Hier nochmal kurze Warnung, bitte niemals ungeschützt in die Sonne gucken, weil das ist ganz, ganz übel.
Ich glaube, das merkt aber auch jeder, der es versucht, wie schnell das unangenehm wird und man dann schon direkt so einen weißen Schleier auf den Augen hat. Einfach keine gute Idee.
Genau, das ist sehr gefährlich, da auf jeden Fall gucken.
Aber jetzt kommt ja die Sommerzeit, das heißt sonntags nachmittags einfach mal in der Sternwarte vorbeikommen und sich geschützt unter besten Bedingungen die Sonne angucken.
Ja.
Was kann man überhaupt eher mit bloßem Auge sehen und für was müsste ich eher in die Sternwarte kommen?
Ja, mit bloßem Auge sieht man halt eben solche Sternbilder, wie wir schon gesagt haben, der Orion, der große Wagen, Cassiopeia, das ist auch ein Sternbild wie das Himmelsweh, das sieht man auch relativ leicht. Dann gibt es noch einer meiner Lieblings offenen Sternhaufen, so nennt sich das. Das sind die Plejaden.
Mhm.
Und die kann man tatsächlich auch mit bloßem Auge sehen oder mit einem einfachen Fernglas.
Was bedeutet offener Sternhaufen?
Es gibt ja so Kugelsternhaufen, das, wie der Name schon sagt, da sind die Sterne wie in so einer Kugel zusammengefasst. Das ist so rundlich, das sind dann mehrere Millionen Sterne in so einem, wie so einer Kugel.
Kann man sich gar nicht vorstellen, weil die mehreren Millionen lassen sich ja nur erahnen wahrscheinlich. Ja,
das ist verrückt, genau. Und so ein offener Sternhaufen, da sind die halt eben wie so, ich sag mal, wie so Diamanten an den Himmel geworfen.
Und das sind die Plejaden. Plejaden,
ja, unter anderem. Da gibt's noch das Schmuckkästchen, das ist dann auf der Südhalbkugel. Das heißt nicht umsonst so, weil es da wirklich sehr bunte Sterne gibt, die sind verschieden alt. Ne? Sehr alte Sterne gehen ins Rote und sehr junge Sterne, sie sind eher blau und das ist auch mal so ein bisschen vom Alter abhängig.
Ich glaube, da muss ich noch mal ganz genau an den Sternenhimmel gucken, dass ich da richtig sehe, dass das auch unterschiedliche Farben hat.
Ja, auf jeden Fall.
Klasse, jetzt starten wir richtig rein. Sie haben sich ja bei uns gemeldet, weil Sie vor 18 Jahren zur Sternwarte gekommen sind. Und Sie haben auch gesagt, das war damals ein reines Männerhobby und eine reine Männerdomäne. Wie war das denn für Sie, da reinzustiefeln und zu sagen, so, jetzt bin ich hier und ich bleibe auch hier?
Ja, das war schon sehr aufregend, weil ich war wirklich damals die einzige Frau und soll ich mal ein bisschen ausholen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin?
Absolut.
Okay, das war so, dass wir umziehen wollten und ich hatte mir dann so sämtliche Zeitschriften, kennt man ja, ohne jetzt für irgendwas Werbung zu machen, hatte ich mir dann gekauft und dann stand da, Dachgeschosswohnung und da war halt ein Teleskop und dann stand da zu den Plejaden gucken. Und dann habe ich mir gedacht, och, Teleskop, Plejaden, was sind denn die Plejaden? Habe ich erstmal sofort gegoogelt und dann war ich hin und weg von der Schönheit dieses offenen Sternhaufens.
Haben Sie sich vorher schon für Astronomie und Sternenhimmel interessiert oder kam das in dem Moment?
Das kam in dem Moment. Ich muss allerdings sagen, ich habe da eine frühkindliche Prägung, weil mein Bruder, der hatte mich damals, da war ich so 5 oder 6, der ist 6 Jahre älter, der hat mich dann schon mal abends aus dem Bett gezogen. Martina, der hat ein Teleskop gehabt, ein kleines. Martina, komm mal den Mond gucken und hier hört mich schlafen. Aber dann habe ich immer doch geguckt und war schon damals fasziniert, aber das ist dann irgendwie wieder untergegangen. Und das ist wirklich mit diesem Teleskop, was ich da sah, in dieser Zeitschrift, ist das wieder praktisch ins Leben zurückgerufen.
Das war dann nochmal die Erinnerung an den schönen Blick auf den Mond mit dem Bruder.
Genau, und dann, weiß ich noch ganz genau, das war im Januar, da bin ich zu meinem Mann gegangen und habe zu ihm gesagt, ich möchte ein Teleskop haben. Und er, ja, dann wünscht er doch eins zu deinem Geburtstag. Ich sagte, der ist im Juni. Das ist doof, weil da wird es ja nicht mehr richtig dunkel. Ne? Kann man ja vergessen, Sterne gucken kann man jetzt nicht mehr. Vernünftig zumindest. Und dann, der lange Rede, kurzer Sinn, dann haben wir ein Teleskop gekauft an seinem Geburtstag, 31. Januar. Das war total lustig.
Also er hat sich eins geschenkt zum Geburtstag, um es Ihnen zu schenken.
Sozusagen. Wir sind dann auch nach einer Firma
gefahren. Das finde ich richtig schön.
Nach einer Firma gefahren, ich darf ja keine Werbung machen, weiß ich ja, in Rehde war das. Und da wurde ich wunderbar beraten und habe mir dann auch so ein richtig großes Teleskop gekauft, ein Spiegelteleskop. Hat den Nachteil, dass man muss es, wenn man es zusammenpackt, es ist halt eben groß. Ich würde mir heute nur noch ein kleines Linsenteleskop kaufen, weil das einfach besser zu transportieren ist.
Wen das interessiert, der kann sich ja auch ein gebrauchtes Teleskop kaufen. Also der Markt ist ja mittlerweile auch relativ groß.
Ja, dann auf jeden Fall immer günstiger. Mal bei Kleinanzeigen gucken, da kann man dann auch mal. Das war aber auch gar nicht so teuer. Ich sag mal, aber das ist so teuer, da kann ich jetzt mal sagen, das hat 500 Euro gekostet.
Ne, muss also, man sich erstmal leisten
ja,
können
das stimmt
und investieren
schon.
Wollen natürlich
genau,
auch.
Das stimmt schon. Aber wenn man jetzt ein Kind hat, ne, man kann auch mal gucken bei Lidl oder bei Aldi oder sonst wo. Es gibt manchmal so kleine Teleskope für unter 100 Euro. Das reicht für den Anfang.
Ich hatte so eins als Kind, weil meine Eltern uns, als wir Kinder waren, irgendwann eins. Ich glaube, da gab's das bei Chibo oder so.
Ja, genau.
Das war unser Entdecker Weihnachten.
Ja.
Und da bin ich auch mit meinem Vater nachts aufs Feld rausgefahren, weil es eine ganz besondere Konstellation der größten Monde von Jupiter gab. Und dann haben wir da nachts auf dem Feld gestanden und haben Planeten geguckt. Das war irre. Richtig schön.
Ja.
Aber natürlich auch ein aufwendiges Hobby, wenn man da nachts aufs Feld fährt.
Ja, wir sind dann, ich hatte das Teleskop dann und ja, mein Mann, der ist technisch sehr versiert, der hat mir das dann zusammengebaut, hätte ich nicht hingekriegt. Also ich habe leider 2 linke Hände, was sowas angeht. Und dann haben wir uns auf den Balkon gestellt und dann habe ich in die Sterne geguckt und ich hätte das Teleskop am liebsten mit dem Tritt nach unten befördert. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur ein paar helle Punkte gesehen. Ich war super enttäuscht.
Oh nein.
Und dann bin ich los und habe mir erstmal Sternkarten besorgt. Wo ist was? Und dann sind wir an einer fürchterlich kalten Februarnacht, sind wir zu Hohen Acht in die Eifel gefahren und dann habe ich geguckt, so, wo ist jetzt hier was, ne? Und jetzt suchen wir erstmal den Saturn. Dann haben wir den tatsächlich gefunden. Bei minus 10 Grad standen wir wie die Polarforscher eingepackt in dicken Sachen und haben wirklich den Saturn gesehen. Der sah aus, als hätte den da irgendjemand aufgehängt. Also es war wunderschön. Der stand auch mit den Ringen so, dass man die Ringe sehr gut sehen konnte. Das ist ja immer jeweils unterschiedlich. Und das war so ein tolles Erlebnis. Und dann, also wir waren beide hin und weg.
Wow.
Das war richtig toll. Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt wie kommst du denn jetzt hier irgendwie weiter? Weil im Grunde genommen willst du ja irgendwie vielleicht im Verein oder sonst irgendwo.
Auf jeden Fall mehr.
Genau, habe mich dann an der VHS für einen Kurs angemeldet, bin der Sternwarte, war dann direkt da und war total begeistert von dem Vortrag. Und da habe ich gefragt, ja, gibt's denn hier irgendwie einen Verein oder so? Ja, wir, Walter Hohmann Sternwarte. Ich sag direkt Anmeldeformular her, ich melde mich an und ja, dann seitdem bin ich dann dabei.
Das heißt, Sie sind über die Begeisterung hingekommen und haben auch erst gar nicht gemerkt, dass das offenbar gar nicht so üblich ist, dass da Frauen reinstiefeln.
Nein, also an den Mittwochabenden war ich wirklich unter 10, 12 Männern die einzige Frau damals.
Wie haben Sie aufgenommen?
Sehr gut. Ah ja, das war sehr gut. Ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht, weil Frauen verändern doch mal ein bisschen was im Verein. Und ich war ja auch sehr begeistert und ich denke, das tat auf beiden Seiten ganz gut. Und Sie wissen ja, sobald eine Frau da ist, kommt dann irgendwann auch die nächste. Die wurde dann auch meine beste Freundin.
Wie schön.
Hat er nicht für ewig gehalten, aber immerhin. Und
hat sie eine Zeit des Weges begleitet?
Ja, viele Jahre, 15 Jahre. Und das war auch sehr schön. Und da sind auch ganz viele andere Frauen dann danach reingekommen, die jetzt auch noch meine Freundin sind. Es haben sich schon auch dort Ehen gebildet, ne? Also haben sich zwei Paare dort sich da gefunden. Also auch das ist auch das ganze Soziale und das Miteinander ist auch immer sehr schön in der Sternwarte gewesen.
Kein Wunder, dass sie geblieben sind.
Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch angefangen, Ämter zu übernehmen. Das war auch mal sehr spannend. Auch das Amt der Pressesprecherin, deswegen war ich auch ein paar Mal hier.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja fast sowas wie eine alte Bekannte von Radio Essen und haben auch schon das ein oder andere Interview gegeben, zum Beispiel im März noch, als dieser Meteorit auf einmal im Himmel zu sehen
genau.
war.
Genau, ja, der ist ja in ein Haus reingefallen, das war in Koblenz, das war so ein kleiner Meteorit. Es ist aber, wie gesagt, auch eine sehr, sehr, sehr seltene Sache.
Und trotzdem kann ich mir vorstellen, Sie werden es uns bestimmt verraten, ist es doch wahrscheinlich auch ein tolles Gefühl zu wissen, okay, ich weiß jetzt, worum es da geht und ich kann den anderen Menschen, die keine Experten sind und für die das wirklich ganz verrückt ist, dass da ein Meteorit zu sehen ist, kann denen helfen und die wichtigsten Informationen dazu geben.
Ja, auf jeden Fall. Das macht sehr viel Spaß, weil das ist ja dieses Thema Astronomie ist ja auch ein unheimlich weit gestreutes Feld von, da könnte man stundenlang erzählen. Und ich muss immer aufpassen, wenn ich jetzt irgendjemand kennenlerne, über mein neues Hobby erzähle, dass ich nicht anfange, zu viel zu erzählen, weil irgendwann kann man nichts mehr aufnehmen. Und es interessiert ja auch nicht jeden, muss man ja auch dabei sagen. Was ich Alex nicht verstehe. Nein, das war jetzt Spaß. Das
ja, ist ja, so spricht die wahre Liebhaberin. Was ist denn das Beeindruckendste, was Sie jemals durch ein Teleskop gesehen haben?
Das Beeindruckendste, da muss ich jetzt mal überlegen. Also ich denke, das war unsere Nachbargalaxie, Andromeda. Also da muss man wirklich eine gute Sicht haben. Und das ist sehr schwer zu erkennen. Das sieht aus wie so ein, wie soll ich das beschreiben? Fast wie so ein bisschen wie so ein Wattebausch. Also es ist, man sieht es fast besser, wenn man nur so halb hinguckt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Wenn man das fokussiert, dann sieht man es nicht so gut, als wenn man so ein bisschen beiseite guckt, in Anführungsstrichen.
Also ein bisschen mehr übers periphere Sehen von der Seite.
Genau, genau. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, das ist unsere Nachbargalaxie, das ist direkt um die Ecke, unsere Nachbargalaxie. Ich glaube, 2,3 Millionen Lichtjahre entfernt.
Die Nachbargalaxie. Ich sag mal so, in Science-Fiction-Serien und Filmen sieht das immer aus, als wenn das direkt nebenan wäre und als wenn man mal eben dahin springen könnte.
Also unser nächster Stern, Proxima Centauri, der ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Das erzähle ich auch mal bei meinen Kindervorträgen. Wie lange meint ihr denn, müsste man da mit unseren heutigen Raumschiffen hinfliegen? Dann lasse ich die immer schätzen. Manche sagen 100 Jahre, manche sagen 1000 Jahre, manche sagen 10 Jahre. Es sind tatsächlich ungefähr 100.000 Jahre in eine Richtung. Und das ist unser nächster Stern.
Überlegen Sie mal, wie viele Generationen von Menschen in diesem Raumschiff zur Welt kommen und dann immer weiterreisen müssten, damit es dann einer schafft, da anzukommen.
Das wird nicht passieren.
Unfassbar.
Also wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, dann wäre man in 4,2 Jahren da, aber es würde ja gar nicht funktionieren. Erstmal würden was wahrscheinlich, also ich meine, man weiß nie, wie weit die Entwicklung gerade in der Raumfahrt weitergeht, aber ich denke, mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, das wird wahrscheinlich, das werden wir nicht erreichen.
Zumindest werden wir es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Nein, auf keinen Fall, nein.
Ich stelle mir vor, wenn man sich so für Astronomie interessiert und da auch so intensiv drin ist wie Sie, dass man ja auch irgendwie so ein bisschen was von Mathe und Physik verstehen muss, auch wenn man in der Sternwarte unterwegs ist. Jetzt haben Sie aber nicht Physik studiert oder so. Wie kommt man denn dann da dran?
Also ich verrate Ihnen jetzt nicht meine Mathe-Note, weil das zu peinlich würde. Also ich habe von Mathe und Physik überhaupt keine Ahnung.
Das finde ich sehr beruhigend.
Null. Und ich sage auch jedem, die Sterne sind für alle da. Man muss weder Mathematik studiert haben, noch Physik. Es macht die Sache einfacher. Ja, das stimmt. Das gebe ich ehrlich zu. Also ich muss sagen, als ich damals angefangen habe, mich da mit den Sternen zu beschäftigen, ich habe mir Kinderbücher gekauft. Ich habe mich mit Kinderbüchern reingelesen und durch die vielen Vorträge, durch Kollegen, die mir was erklärt haben, die sind ja auch immer sehr hilfsbereit. Sowieso die Hilfsbereitschaft in unserem Verein, die ist sehr groß. Also wir sind da echt tolles Team. Ja, bin dann immer weitergekommen, bis ich jetzt ausschließlich nur noch Fachbücher lese. Also jetzt würde ich mal sagen, es gibt das berühmte Buch von Stephen Hawking. Das war, ich glaube, das hat er vor 30 Jahren mal geschrieben. Das ist, immer noch zu hoch. Und unser Buch, Walter Hohmann hat ja die Erreichbarkeit der Planeten geschrieben. Der Walter Hohmann war ja ein Essener Stadtrat, ne, dem unsere Sternwarte benannt wurde. Der hat ja die Berechnung gemacht für die Planeten, dass man die Planeten erreichen kann, die Erreichbarkeit der Sterne und Planeten. Ich habe die Einleitung gelesen, die habe ich verstanden, und die Danksagung und alles, was dazwischen ist. Never ever. Es sind wirklich nur mathematische Formeln. Also was der Mann drauf hatte, das ist echt Hut ab. Und es ist ja heute noch, dass die Walter-Hohmann-Bahn auch in der Mondlandung genutzt werden. Also die Berechnungen, die sind heute noch aktuell.
Aber ich muss sie nicht können, um Spaß in der Sternwarte zu haben.
Auf keinen Fall. Also ich glaube mal bei uns, wir haben ja auch Mathematiker und auch Physiker bei uns, ja. Aber selbst die sagen, das ist uns zu, ich will nicht sagen zu schwierig, haben es ja studiert, aber es ist schon speziell.
Okay, die also sitzen jetzt auch nicht jeden Tag davon, denken, das rechne ich jetzt nochmal nach.
Ach was, nein. So ist es nicht, nein.
Sie sind nicht nur einfach so in der Sternwarte, Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie dann irgendwann Pressesprecherin geworden sind. Wie ist das denn passiert?
Das war so, dass unser alter Pressesprecher, der wollte sein Amt aufgeben. Ich glaube, das war sogar eines der Gründungsmitglieder, Ansgar Korte, der damals sagte, er wollte das jetzt abgeben aus Altersgründen, und dann habe ich das übernommen. Und das hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, weil man kommt mit vielen Menschen zusammen und es macht einfach irre viel Spaß. Und ich hatte da auch so schöne Erlebnisse. Da kriegte ich plötzlich dann den Anruf von Dieter Kronzucker. Ja, der sagte, wir würden gerne bei Ihnen drehen über NTV, weil das war damals 2012. Da sollte ja die Welt untergehen. Der Maya-Kalender sagte ja den Weltuntergang voraus. Und dann kamen die dann zu uns in die Sternwarte und haben da gedreht. Und das war so schön. Ich habe die Sendung natürlich hinterher gesehen. Unsere relativ kleine Sternwarte. Und dann schwenkten die so in die Atacama in Chile zu diesem größten Teleskop. Das war einfach sehr beeindruckend. Und die ganzen Drehaufnahmen, das war schon richtig spannend. Und da war ich auch sehr stolz, dass die unsere Sternwarte auch ausgewählt haben.
Das ist ja cool. Haben die gesagt, wie die darauf gekommen sind, ausgerechnet die Walter-Hohmann-Sternwarte auszuwählen?
Ja, die kannten mich halt eben übers WDR, weil ich da halt eben, die waren auch schon mal öfters bei uns, haben da gedreht. Ich glaube, das war sogar Tag des Kindes, da hatten wir in der Gruga. Hatten wir da einen Stand mit Teleskopen, Sonnenteleskopen.
Sie haben also Ihre größte Stärke mal wieder für sich sprechen lassen, die Kommunikation. Und dann kamen die zu Ihnen.
Genau, ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was haben die dann gemacht? Haben die Sternwarte auf den Kopf gestellt? Was mussten sie alles zeigen?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich war nicht dabei, weil ich war da zu der Zeit in Urlaub. Aber das ist so, dass man, ich glaube, das hatte jemand erzählt, für 5 Minuten Drehzeit 1 Stunde braucht. Also die waren schon den ganzen Tag da. Und ja, es war schon sehr aufregend. Und ich finde, gerade so, wenn man so Interviews gibt im Radio, das ist schon schwierig, wenn man Live-Interviews gibt. Weil ich rede auch immer sehr schnell. Man kann sich versprechen. Okay, ne, das hat wahrscheinlich auch jeder Verständnis.
Na klar.
Aber wenn sie von der Kamera stehen, ne, sie dürfen ja halt eben ihre Gesichtszüge irgendwie nicht entgleiten lassen. Sie müssen klar und deutlich sprechen. Es ist nicht einfach.
Und man hat ja auch immer im Kopf, wie sehe ich eigentlich aus?
Ja, auch das, ja, genau.
Deswegen gibt's ja hier auch den Spruch, du hast ein Radiogesicht. Das heißt, fürs Fernsehen reicht's dann nicht. In Wahrheit haben wir hier auch sehr viele Fernsehgesichter, aber zum Glück machen wir Radio und dann darf das Gesicht auch mal entgleisen. Das ist okay. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Sterne offenbar mehr Männer anziehen als Frauen, obwohl es ja bei der Astrologie schon wieder ganz anders ist. Das scheint ja mehr Frauen zu interessieren. Aber warum gibt's denn jetzt nicht so viele Frauen, die da rumlaufen? Sie haben gesagt, sie haben schon ein paar angezogen, aber es dürften mehr sein.
Mittlerweile sind wir sehr stark vertreten in der Sternwarte. Also ich kann mich jetzt nicht mehr beschweren, dass wir zu wenig Frauen sind. Es kommen auch
sehr gut.
Auch teilweise jetzt auch jüngere Frauen. Also die sind jetzt so auch Anfang 20, was ich sehr schön finde. Die haben auch schon einiges übernommen. Meine liebe Freundin Alexandra Pivorun, die macht auch sehr viel, auch gerade was Kinderarbeit angeht. Die macht sehr viel Kindervorträge, Workshops. Ja, das ist einfach toll, dass jetzt auch viele Frauen dabei sind. Aber vor knapp 20 Jahren war das nicht so. Also man muss schon, sag ich mal, auch ein bisschen so der Typ sein, der sich jetzt einfach dahinstellt und sagt, ja, egal, so ein Männer gehe ich trotzdem hin und ich will da lernen und ich will was wissen und ich mache das jetzt.
Und das haben Sie gemacht und Sie haben genug andere Frauen angelockt, die das jetzt eben genauso machen.
Ja, genau. Ich sag mal so, eine Frau zieht dann die andere an und wenn man dann schon Ansprechpartner hat, dann ist das, glaube ich, auch die Schwellenangst weniger, als wenn da jetzt nur Männer sind. Warum das immer noch Also gerade die Astrofotografie ist auch noch eine Männerdomäne, aber auch das ändert sich gerade. Wir haben so eine Community, die ins Leben gerufen wurde, Astronomie von Frauen, für Frauen. Die heißt, das ist jetzt relativ neu, das ist das Netzwerk für Frauen in der Astronomie und Astrofotografie. Das hat die Alexandra Tausch und, wie gesagt, meine Freundin Alexandra Pivorum ins Leben gerufen. Und alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, können da gerne gucken. Wir sind in den üblichen sozialen Medien vertreten, wie Facebook und Instagram. Also, wenn da Interesse herrscht, gerne mal gucken.
Das finde ich faszinierend. Ich merke selber, also ich liebe Bilder von Sternen, Weltall, tolle Landschaften, Nordlichter. Aber ich merke selber, ich folge nur Männer-Accounts. Ich kenne nur Männer, die das machen. Oder ja. Stormchaser. Ich kenne auch nur männliche Stormchaser. Also ja. Sturmjäger, Menschen, die ja. explizit Sturmsituationen und extremen Wettersituationen hinterherreisen, um die zu fotografieren oder zu filmen.
Ich glaube einfach, dass bei der Astronomie bei vielen Frauen einfach so die Angst vorherrscht. Boah, da muss ich ja Mathematik gut können oder in Physik. Ich glaube, da ist so halt eben so eine gewisse Schwellenangst da.
Also es ist wieder das alte Mädchen-Klischee, Mädchen können kein Mathe, obwohl das ja Quatsch ist.
Das ist totaler Quatsch, aber das ist vielleicht in manchen Köpfen, ich weiß nicht warum. Aber zum Beispiel vor 40 Jahren habe ich das Tauchen angefangen. Ich war damals die einzige Frau im Tauchverein. Mittlerweile ist das ja, tauchen sie auf. Genauso viele Frauen wie Männer. Und ich denke, das wird in der Astronomie sich auch noch ändern, dass da jetzt auch viel mehr Frauen kommen. Und es ist ja auch so, dass sich da gerade was verändert, was ich sehr begrüße.
Das klingt ganz fantastisch. Jetzt haben wir schon einiges über Sie und Ihre Arbeit in der Sternwarte erfahren, Frau Mouzon. Aber wir wollen natürlich auch noch mal schauen, was unser Interviewglas für Sie bereithält. Sie kennen das wahrscheinlich aus den anderen Podcast-Folgen. Es gibt hier so Lose drin. Okay. Und also es ist wirklich ein physisches Glas. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja schon. Es ist ein Wegglas und da drin sind Lose mit Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie drei ziehen und beantworten.
Gut, gerne. So, ich fange mal mit der ersten an.
Ja.
Welche Eigenschaft bewundern Sie am meisten bei anderen? Ich würde sagen Intelligenz.
Okay, nehmen Sie noch eine Frage.
Okay. Was ist für Sie das Wichtigste, nett oder ehrlich? Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann nett ehrlich sein. Und das finde ich sehr wichtig. Man kann den Leuten alles sagen, aber das muss in einer guten Kommunikation sein, damit sich derjenige wohlfühlt. Das finde ich ganz wichtig. Also Kritik üben ja, aber in sozialverträglicher Form.
Ist es nicht auch die fairste Variante, wenn ich dem anderen gegenüber ehrlich bin, damit er die Chance hat zu wachsen?
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr vernünftig. Bloß die Frage ist, wie mache ich das? Ich kann einem das um die Ohren hauen, dann nimmt es eh keiner auf. Oder ich kann das halt eben so sagen, dass der andere sich dabei wohlfühlt und darüber nachdenkt und im günstigsten Fall dann halt eben auch sich das zu Herzen nimmt.
Das ist die perfekte Antwort. Nehmen Sie noch eine.
So, was haben wir hier? Ups. Wie spontan sind Sie? Ja, leider viel zu spontan.
Ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel, wenn mir irgendwas gefällt, dann muss ich das haben. Also jetzt nicht, wer weiß, was doll ist, aber zum Beispiel habe ich mir jetzt den Kopf gesetzt, ach, ich möchte so gerne ein Gewächshaus haben für den Garten. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Gewächshaus gekauft. Mein Mann musste das wieder zusammenbauen. Also ich bin schon sehr spontan, auch sowas, das machen wir jetzt einfach. Wir gehen jetzt einfach dahin oder ich mache das jetzt einfach. Also spontan sein, das gehört auch zu meinen guten Eigenschaften, würde ich sagen. Wobei manchmal so ein bisschen weniger spontan mir auch, glaube ich, auch ganz gut täte.
Naja, bei der Spontanität ist es ja immer wichtig, wenn man jemanden dafür braucht, wie jetzt den Mann, um das Gewächshaus aufzubauen, ist es ja gut, wenn der andere das akzeptieren kann und das auch als Stärke sehen kann, wenn man spontan ist.
Ja, ich glaube, mein Mann, der hat sich dran gewöhnt mittlerweile.
Der kann da gut mit
der
umgehen.
Der kann gut mit umgehen, ja.
Das ist sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank für diese tollen Interviewglasfragen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Ihre Leidenschaft und die Astronomie erfahren. Sie waren dafür, haben Sie mir vorher schon erzählt, ganz schön viel in der Welt unterwegs. Ich habe mir nur notiert, Schweiz, Namibia, Kennedy Space Center in den USA.
Genau. Also ich fange jetzt mal an mit Genf. Da haben wir uns, mit meiner damaligen Freundin, haben wir uns das CERN-Institut angeguckt. Das ist ein Ring, der ist 27 Kilometer lang und der ist
unter der Erde.
Unter der Erde, bis zu 175 Meter unter der Erde. Und dort werden Protonen mit fast Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen und dort entstehen dann subatomare Teilchen, von denen man halt eben Antworten zum Thema Urknall und überhaupt Materie erwartet. Und das war sehr spannend. Das ging zwar alles auf Englisch, aber es klappte trotzdem ganz gut.
Kann man denn da irgendwas, in Wahrheit sieht man doch gar nichts, man kann ja gar nicht da rein,
nee,
oder?
Das darf man auch gar nicht, nee, das ist schon gefährlich, aber das wird halt alles erklärt und es gibt dann so einen Vortrag und man kann so ein bisschen was sehen, aber jetzt nichts.
Die Anlage von außen und
genau,
so weiter,
ja.
Und unter der Erde waren sie dann wahrscheinlich?
Nein, das durfte man nicht, okay. Das ist zu gefährlich. Man konnte zwar, die haben so Filme gezeigt, wie das ist, aber die lassen da keiner unten, wenn man nicht gerade dort arbeitet. Schön war auch in Hamburg das DAISY-Institut. Das war auch sehr spannend. Ich weiß noch, da gab es so ein Apparat und der war so, ich würde mal sagen, so Kühlschrank groß. Und ab und zu kamen da so, ja, so rote Lichter. Und dann habe ich gefragt, was ist das denn? Ne? Ja, da ist gerade ein subatomares Teilchen, ne, aufgetroffen. Die hatten so einen Apparat, der das sichtbar machte. Die subatomaren Teilchen, die gehen ja durch alles durch, auch durch uns.
Mhm.
Das merken wir nicht, zum Glück.
Besser ist das.
Genau. Ja, die Physiker sagten uns, die verstehen auch nicht alles. Also die nehmen das dann einfach so hin, weil das geht ja dann das Subatomare.
Noch kleinere Teilchen als so kleine Teilchen, wie wir uns die eh schon nicht vorstellen können.
Ja, ich sag mal so, ich habe noch in der Schule gelernt, es gibt nichts Kleineres als das Atom, aber das ist Quatsch, es gibt die subatomaren Teilchen. Und das ist eine Welt für sich, das will ich auch gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist sehr kompliziert, selbst für Physiker und das bin ich ja nun nicht.
Das klingt auch so, aber trotzdem spannend, wenn es die Möglichkeit gibt, damit sowas wie den Urknall zu erklären und dann eben vielleicht auch irgendwann erklären zu können, warum wir das im Weltall sehen, was wir da sehen können.
Ja, genau.
Absolut spannend.
Ja, dann waren wir auch noch Kennedy Space Center. Das war natürlich toll, weil das ist ein absolutes Muss. Wenn man in Florida ist, muss man dahin. Das war schon sehr beeindruckend, da die ganzen Raketen dort zu sehen und da rumzulaufen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Und das war auch sehr, sehr interessant.
Spannend.
Ja.
Was war es in Namibia?
Namibia, da haben wir tatsächlich keinen reinen Astro-Urlaub gemacht, weil man muss dann in den namibianischen Winter und da wir es sehr gerne warm haben, sind wir im Sommer gefahren und das ist halt eben nicht. Da haben die Farmen, die Astro-Farmen, die sind dann, haben zu und das wäre dann ein großes Problem gewesen. Aber da habe ich mich noch gar nicht für Astronomie interessiert. Das war 2001, da waren wir in der Toscha-Pfanne und sind dann essen gewesen und dann kamen wir raus und es ist dunkel geworden. Und ich weiß noch, ich habe in den Himmel geguckt und habe fast die Tränen in den Augen gehabt, weil es war so dermaßen schön. Ich habe noch niemals so viel Sterne am Himmel gesehen wie in diesem ganzen, ist ja alles ganz dunkel, ne? Das war schon fast, möchte ich sagen, ein spirituelles Erlebnis, weil das war unglaublich beeindruckend. Ich kriege jetzt immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie schön das war. Und jetzt mittlerweile, wo ich mich am südlichen Himmel, das ist ja ein anderer Sternenhimmel, ein bisschen auskenne, man hat trotzdem Probleme, die einzelnen Sternbilder zu finden, weil es einfach so viele Sterne sind. Das ist faszinierend. Es ist wunderschön.
Na, wenn wir hier mehr sehen würden, wäre es wahrscheinlich auch schwieriger, die Sternbilder dann so klar zu erkennen,
ja,
oder?
Ja, wir haben ja eine große Lichtverschmutzung. Aber eins wollte ich noch über die USA sagen, das fällt mir noch gerade ein. Das war auch toll, weil wir sind damals noch total oldschool nach Karte gefahren, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und in der Karte waren die ganzen Observatorien eingetragen. Und dann haben wir gesagt, okay, da fahren wir jetzt mal hin und gucken uns die an. Und das Tolle ist an Amerika, die sind der Meinung, alles, was mit Steuergeldern bezahlt wird, ist auch für die Öffentlichkeit da. Man durfte dort einfach hingehen und durfte den Astronomen über die Schulter gucken. Die sind alle geöffnet. Man kann
Wahnsinn.
Da rein und man kann mit den Astronomen sprechen. Und die meisten waren auch sehr nett und haben Auskunft gegeben. Und das war einfach toll. Und es gab dieses Visitor Center, das haben die ja immer, da konnte man sich dann Informationen kaufen. Natürlich gab es dann auch, typisch Amerika, halt eben auch Aufnäher und jede Menge Kram, den man sich dann
ja, halt jede Menge Merch halt, man muss ja auch
genau,
vielleicht sich eine Erinnerung mitnehmen.
Und sehr schön war der Barringer Krater, das ist in, ich glaube, das ist in Arizona, da ist ein Meteorit reingefallen.
Reingefallen,
ja,
ist
reingefallen.
Ups.
Vor 50.000 Jahren, glaube ich, ist das schon eine Zeit lang her. Und man kann an dem Kraterrand spazieren gehen. Haben wir uns verkniffen, weil es, glaube ich, war 40 Grad heiß. Aber den einfach mal zu sehen, das ist sehr beeindruckend gewesen.
Wie klein fühlt man sich in dem Moment?
Sehr klein. Sehr klein, muss ich schon sagen. Das ist schon ein sehr großer Krater. Mir fällt jetzt nicht gerade ein, welchen Durchmesser er hat, aber das war schon heftig.
Ja, aber wahrscheinlich die Dimension ist, man steht da so als Ameise davor und guckt in dieses riesige Loch.
Ja, genau.
Unfassbar.
Ja.
Ich habe hier noch ein Thema auf der Liste, das will ich nicht vergessen. Und zwar haben Sie mir auch erzählt, dass es eine ganz besondere Messe gibt an der Walter-Hohmann-Sternwarte. Also wir kommen zurück von Florida nach Schür. Die ATT, was ist das?
Ja, die ATT ist Europas größte Astronomiemesse. Die findet immer einmal im Jahr, im Mai, jetzt nächstes Jahr im April, in April statt. Und dort kommen halt eben Aussteller, Firmen, Sternwarten, und bieten dort alles an. Es gibt Vorträge, da kommen halt eben auch sehr bekannte Persönlichkeiten aus der astronomischen Welt. Und vor ein paar Jahren war tatsächlich Sigi Jähn da, da haben wir uns sehr gefreut. Das war der erste Deutsche im All, das war sehr spannend. Oder Al Nagler, der hat Teleskop-Linsen hergestellt und Teleskope, das war schon sehr toll. Und wie gesagt, diese Messe, die gibt es jetzt tatsächlich schon seit 41 Jahren. Und wird immer sehr gut besucht und die ist im Stoppenberger Gymnasium dort.
Wie kann es sein, dass diese europäisch so relevante Messe ausgerichtet in Essen ist? Ich weiß, bei der Spielemesse auch so?
Ja, wir haben die, wie gesagt, vor langer Zeit ins Leben gerufen. Die war früher recht klein, aber die hat jetzt mittlerweile schon eine recht große Dimension. Fürs letzte Mal hat sich tatsächlich jemand aus Neuseeland angemeldet, aber der kam dann leider doch nicht. Ich denke, das war ihm doch zu weit. Also die weitesten, die kamen aus dem europäischen Ausland. Also das ist schon, die ist schon über die Grenzen bekannt. Und wie gesagt, Europas größte, ne? Da sind wir sehr stolz drauf. Das ist jede Menge Arbeit. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit so eine Messe erfordert. Das ganze Know-how und das ganze Drumherum ist schon sehr viel Arbeit. Das machen wir ehrenamtlich.
Für wen ist diese Messe?
Für alle Interessierten. Für alle interessierten Hobbyastronomen, für Leute, die sich für Radioastronomie, für Fotografie, also Astrofotografie, jetzt habe ich es, interessieren. Und für Kinder, wir haben auch einen Workshop gehabt, das erste Mal, der war sehr gut besucht. Wir haben Raketen gebaut, so kleine Raketen, da waren sehr niedlich. Und sind halt eben auch die ganzen großen Firmen da, die halt eben ihre Produkte anbieten. Wir haben immer, wenn das Wetter gut ist, Sonnenbeobachtung auf dem Hof und halt eben auch die Vorträge.
Aber das heißt, da könnte ich mir jetzt auch angucken, was gibt's eigentlich für Teleskope und was kann ich
da
machen?
Ja, auf jeden Fall. Sie können dort auch gebrauchte Teleskope kaufen. Sie können neue Teleskope kaufen, Sonnenteleskope, Equipment, was man auch immer für die Astronomie braucht. Ne? Das ist, sind wir da sehr gut drauf gestellt.
Schreiben wir uns auf jeden Fall nochmal in den Kalender. Nächstes Jahr im April, haben Sie gesagt.
Ja.
Sehr gut. Jetzt haben wir ganz viel über Astronomie gesprochen, über Sterne, über die Sternwarte. Sie engagieren sich aber noch in anderen Bereichen. Und ich sag mal, einer davon klingt zumindest artverwandt zur Astronomie. Und Ihre Reise nach Namibia hat das gerade noch mal unterstrichen mit dieser wahnsinnigen Dunkelheit, dass man die Sterne sehen kann. Sie setzen sich dafür ein, dass es weniger Lichtverschmutzung gibt. Was heißt das?
Ja, die Lichtverschmutzung, die bedeutet, dass wir einfach zu viel Licht hier in Deutschland oder in ganz Europa haben. Und das hat dann zur Folge, dass man die Sterne nicht mehr sieht, weil das wird überstrahlt, das Licht. Das kann man auch sehr gut deutlich sehen, wenn man einfach mal mit der ISS, also jetzt, wenn man das sich mal anguckt und dann über Europa fliegt, wie hell das ist. Und das ist nicht gut, weil erstmal können wir die Sterne nicht mehr sehen. Es gibt viele Tiere, die sich am Mond orientieren. Dazu hören auch Nachtinsekten von unserer Seite aus oder auch Schildkröten, also jetzt nicht in Deutschland, aber
Glühwürmchen haben Sie auch gesagt.
Glühwürmchen, genau. Sich auch. Also wir haben einen Schrebergarten und am Anfang hatte ich auch diese Lichter, die man, diese Solarlichter, jeder kennt die, die man halt eben in den Garten bringt. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil das ist für die Glühwürmchen und für sämtliche Insekten einfach eine Fehlinformation und deswegen auch nicht gut. Und deswegen habe ich das auch alles weggemacht und ich plädiere auch an alle, dass sie möglichst alles dunkel halten. Es ist schön, wenn man im Garten Licht hat, aber es ist nicht gut für die Natur, es ist nicht gut für unsere Umwelt. Und deswegen finde ich das eigentlich gut, wenn man es so dunkel wie möglich hält.
Na, ich sag mal, es spricht ja nichts dagegen, das Licht anzuhaben, solange man im Garten sitzt. Aber wenn Natürlich. Man wieder reingeht, einmal alles ausmachen.
Ja, also wenn ich durch unsere Schrebergartenanlage gehe, wenn ich mal abends, wenn wir im Sommer mal länger dort sitzen und dann sehen, wie viele Leute jetzt schon weg sind, aber die ganze Anlage, da sind in jedem Garten sind irgendwelche Lichter und Die Leute wundern sich, warum dann keine Glühwürmchen im Garten sind. Bei uns sind welche. Das hat dann zur Folge, dass dann halt eben auch mehr Insekten kommen. Und von Insektensterben sollte mittlerweile ja jeder gehört haben, dass wir zu 75% der Insekten verloren haben. Und ich denke, das ist ein Schritt in die Richtung, dass man halt eben das Licht ausschaltet.
Wenn das ein kleiner Schritt ist, um zu helfen, ist der, glaube ich, nicht viel Arbeit.
Ja, wie war das? Ein kleiner Schritt für die Menschheit?
Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, genau. Ja, aber die Lichtverschmutzung ist ja tatsächlich auch was, was wir egoistisch betrachtet irgendwie uns nochmal angucken sollten. Als es jetzt die Nordlichter gab, die man plötzlich auch mitten im Ruhrgebiet sehen konnte, konnte man gar nicht so viel sehen, wie man hätte sehen können, wenn es dunkler gewesen wäre. Also ich habe es ganz zufällig entdeckt, weil ich irgendwie... Ich wollte ins Bett gehen, habe noch so auf dem Handy gescrollt, wie man das macht, sehe auf einmal auf Facebook die Essen-Kupfer-Drehgruppe. Ich bin in mehreren Gruppen, um auch so mitzukriegen, was passiert so in Essen. Und da postete jemand ein Bild, da war der Himmel grün. Und ich denke, das ist ja nicht wahr. Jetzt kriege ich das hier mal mit, ich muss sofort raus. Und gehe raus und denke, ich sehe hier irgendwie gar, also ist hier. Und dann bin ich tatsächlich erstmal in den Park gelaufen. Weil es da dunkel genug war, um wirklich zu erkennen, wow, der ganze Himmel war schräg verfärbt. Aber in der Straße mit den ganzen Laternen
sieht man es nicht.
Schwierig. Schade.
Genau. Also bei mir war das tatsächlich so. In unserem Schlafzimmer haben wir, sehen wir manchmal das Licht vom Zentrum Oberhausen. Das kommt dann irgendwie, sieht man irgendwie, wenn da irgendwie was, keine Ahnung, wenn die dann Leser haben oder irgendwas.
Ach, von diesem Metronomtheater.
Ja, ja, genau. Und dann wurde der Himmel grün und ich wieder zu meinem Mann. Ich sage, ah, guck mal, die haben irgendwie
Tabaluga
da was.
Ist wieder da.
Grün, ne? Und dann gucke ich so, aber irgendwie sah das komisch aus. Manchmal wird der Himmel auch rot. Das sehen wir auch öfters mal. Ich weiß nicht, woher es kommt. Also da bin ich noch nicht dahinter gekommen, woher das kommt. Und habe ich mir aber keine Gedanken gemacht. Und dann kriegte ich von unserer Sternwartengruppe die ersten Bilder. Und dann bin ich ganz aufgeregt zu meinem Mann gerannt. Ich sage, was wir gestern gesehen haben, das waren tatsächlich Polarlichter. Das waren Nordlichter, ne? Ja, fand ich toll. Aber mich habe ich ein bisschen geärgert, weil ich hätte auch gerne mehr davon gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hatte auch noch auf meinem Handy eigentlich so ein Polarlicht.
So ein Radar.
Genau, dass die halt eben Bescheid geben. Aber irgendwie hat das
nicht gemacht. Die sind nicht so zuverlässig hier.
Ja.
Muss ich leider sagen.
Ja,
habe ich schon mehrfach ausprobiert, weil ich meistens im Bett lag, wenn es da Nordlichter gab. Und hinterher dachte, das kann doch nicht sein. Einmal in meinem Leben wollte ich die... Also ich habe sie schon mal gesehen in Norwegen, aber die im Ruhrgebiet zu sehen, Wahnsinn.
Ja.
Einfach richtig schön.
Ja.
Wir sind jetzt, ich glaube, ungefähr bei nicht ganz einer Dreiviertelstunde Podcast. Wer nach dieser Zeit das Gefühl hat, diese Frau, Martina Musson, die möchte ich gerne mal in Natura erleben. Ich glaube, ich darf verraten, dass man sie nicht nur in der Sternwarte treffen kann. Sie haben gerade schon gesagt, sie machen auch viel mit Kindern und dass sie zum Beispiel eben auch in verschiedenen Museen unterwegs sind.
Ja, genau. Ich bin jetzt tatsächlich neu im Ruhrmuseum und im Mineralienmuseum in Kupferdreh. Dort machen wir dann so Dino-Partys, das heißt, die Kinder können dort ihren Geburtstag feiern und wir machen dann halt eben eine Führung durchs Museum. Ich erkläre was über Dinosaurier und anschließend machen wir T-Shirts, die können die Kinder mit nach Hause nehmen und das macht sehr viel Freude. Mit Kindern zu arbeiten ist sowieso eine unheimlich schöne Sache, weil die sind so wissbegierig, die nehmen alles auf und stellen so schöne Fragen und manchmal hat man dann auch nicht unbedingt eine Antwort drauf, in der Astronomie sowieso, aber es macht viel Freude.
Das glaube ich sofort. Vielen, vielen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch, Martina Musson.
Ich bedanke mich.
Wenn ihr Feedback zu dieser Folge geben möchtet, schreibt uns gerne an podcast@radioessen.de. Und an dieser Stelle sage ich jetzt schon mal Danke fürs Zuhören. Ich bin Anne Schweizer und ganz traditionell hat natürlich unser Gast Martina Musson das letzte Wort.
Ja, ich möchte natürlich auch ein bisschen Werbung machen für die Walter-Hohmann-Sternwarte und würde mich freuen, ja, wenn ihr euch einfach mal die Sternwarte anguckt. Ihr könnt euch gerne melden über unsere Telefonnummer, die findet ihr im Netz über Walter Hohmann. Oder ihr kommt einfach mal mittwochsabends vorbei, um 20 Uhr sind wir da und guckt euch die Sternwarte persönlich an. Ich grüße auch natürlich alle meine Freunde und Bekannten aus der Sternwarte, ganz besonders meine Freundin Alexander Biverun.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk bei Radio Essen.